Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 3 mit Sabrina Spielberger von DigiDip. Viel Spaß beim Hören.
ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
Wenn du mal so überlegst, die letzten, also diese fast 10 Jahre unternehmerische Tätigkeit, was würdest du sagen, war die beste Entscheidung, die du getroffen hast in der Zeit, in der du selbstständig warst?
Als Unternehmerin jetzt? Mhm. Bei DigiDip, also ich glaube, die beste Entscheidung war, ein Leadership-Coaching zu machen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man Mitarbeiter führt und wie man einfach Mitarbeiter versteht, wie man Teams leitet, wie man Vertrauen aufbaut, was super wichtig ist. Und dann wurde ich auch tatsächlich, also ich war, glaube ich, am Anfang relativ, also ganz am Anfang relativ Micromanagerin, aber habe das dann mit dem Leadership-Coaching auch schnell abgelegt. Was dann, also da habe ich auch gemerkt, so das Team mir auch sehr dankbar dafür war.
Ja, weil dann Dinge in der Kommunikation besser liefen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, also okay. Ich habe halt auch Dinge abgegeben und dadurch haben sich die Leute auch selbst verwirklichen können.
Okay, und natürlich jetzt auch nochmal gerade die Gegenfrage, was war die schlechteste Entscheidung in der ganzen Zeit? Und was hast du daraus gelernt?
Ja, die schlechteste Entscheidung war wahrscheinlich, oder was ich hätte schneller oder besser machen können, war zu internationalisieren. Ja, da hätte ich vielleicht, im Nachhinein denke ich mir, dann hätte ich viel schneller den Fuß in den USA gehabt, hätte ich auch schneller die Kunden gehabt, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, die aber so loyal gegenüber der Konkurrenz waren. Da sind die Amis untereinander sehr, sehr, die lassen dann auch nicht so easy jemand anderen rein. Das, glaube ich, war so. Da habe ich so ein bisschen gestruggelt.
Wie hast du es dann geschafft, reinzukommen? Und war das auch so ein Tipping Point dann USA? Ja, und wie hast du es geschafft, reinzukommen in die großen Verbindungen?
War ein totaler Tipping Point. Wir haben uns ja am Anfang eingebildet, wir können alles mit Calls und easy über Remote-Meetings machen. Aber wir sind dann aktiv auch wirklich hingeflogen und haben gesagt, hey, hier sind wir. Wir sind jetzt auch in den USA und wir haben alle Partner, die ihr braucht, alle Brands, die ihr braucht. Lass mal miteinander reden. Aber es hat wirklich lange gedauert, also es hat Jahre gedauert, bis wir in den USA wirklich Fuß gefasst haben, aber es war definitiv der Tipping Point, da regelmäßig vor Ort zu sein, bei Konferenzen, bei Events, auch auf Konferenzen zu sprechen, wirklich zu zeigen, wie wir auch anders sind und da so einen Need zu schaffen, also wirklich so bei denen das Gefühl auszulösen, ja, krass, nee, ich muss mit DigiDip arbeiten. Es gibt keine besseren.
Und das war wirklich dann, also das Persönliche, das dann ja Netzwerken drüben, mit den Leuten ins Gespräch gehen. Dieser Tipping Point, wie sah der aus? Also das war wirklich nur, du hast ja gesagt, US-Expansion, aber wie sah der aus? Also wirklich, war es auf einer Konferenz und danach ging dann der Umsatz hoch und dann die nächste Konferenz oder wie lief das?
Ja, also wir sind nicht auf Konferenzen gegangen, solange wir nicht vorher schon mindestens also pro Tag 10 Meetings gescheduled haben. Also wirklich, es war wirklich krass. Wir sind dann zu zweit, zu dritt, zu viert immer rübergeflogen. Jeder hatte jeden Tag nonstop, also wirklich im 15-20-Minuten-Takt Meetings. Wir haben richtig gehustelt und ich glaube, das haben die Leute dort auch zu schätzen gewusst. Die haben das gesehen. Die haben gesehen, dass wir nicht locker lassen, dass wir wirklich hart am Arbeiten sind, dass wir wirklich, dass wir hustlen, dass wir das auch ernst meinen. Und aber leider war es nicht nur mit einer Konkurrenz, mit einer Konferenz getan. Wir haben uns tatsächlich mit denselben Leuten mehrmals im Jahr auf verschiedenen Konferenzen treffen müssen, bis die Vertrauen genug aufgebaut haben, uns mal einzubinden. Und dann haben sie uns nicht vollgasmäßig eingebunden auf der Seite. Die haben erstmal getestet, erstmal mit dem einen Shop, erstmal auf dieser einen Seite, auf dieser einen Unterseite, die kaum Traffic hat. So, ne? Erstmal gucken, machen wir wirklich nichts kaputt auf der Seite, weil von Leuten zu erwarten, einen JavaScript-Code einzubauen, also ist schon auch eine Herausforderung. Das wirklich Baby-Steps. Also es waren wirklich Baby-Steps. Und auch ständig mit denen in Kontakt zu bleiben. Also einer meiner Mitarbeiter, der war jetzt sogar, der hat wirklich so enge Verbindungen auch aufgebaut, also persönliche Verbindungen noch aufgebaut. Ja? Also die gratulieren sich gegenseitig zum Geburtstag, gegenseitig auf Hochzeiten eingeladen und so weiter. Das ist wirklich anders.
Wann ist der Knoten da geplatzt? Also wann war so der Schritt so, also die Konferenzen, die Meetings, du hast gesagt, über Jahre oder Monate immer wieder. Wann kam so der, also wo war so dieser, genau dieser Punkt, wo es dann diesen Hockeystick vielleicht auch gab?
Ich denke, der größte Punkt, und es war, glaube ich, wirklich in jedem Markt so, ist, wenn man zum Beispiel mit einem Brand eine Kooperation hat, wo jeder weiß, okay, das ist kein einfacher Partner, den man, also den kriegt man, diesen Brand kriegt man nicht so einfach. Das hat dann direkt Impact, also hat auch Vertrauen geschaffen bei den potenziellen Publishern, bei den Kunden. Dann wiederum war es auch immer so ein, hat es auch sehr, sehr, sehr geholfen, einen Publisher zu haben, der einen guten Ruf hat und relativ groß ist in dem Markt und zu sagen, hey, das ist eine der größten Gutscheinseiten zum Beispiel in den USA, Top 5 Gutscheinseiten, mit denen arbeiten wir jetzt. Und dann, oh, okay, wow. Da müsste wirklich gut sein, so, ne? Und das ist so diesen einen Namen zu haben, mit dem man dann zu anderen hingehen kann, um die zu ködern.
Okay, also
weil
da kam dann
so ein bisschen FOMO entsteht bei allen anderen.
Ja.
Es ist wichtig, FOMO entstehen zu lassen als Vertriebler.
Und hattet ihr denn eine klare Positionierung in dem Bereich? Also so ganz, ganz spitz?
Du meinst jetzt auf der Publisher-Seite?
Mhm.
Also genau, also auf der Publisher-Seite haben wir uns sehr schnell auf Gutscheinseiten auch fokussiert, was übrigens auch so ein Tipping Point war, ne? Weil es ist tatsächlich so, klar, es ist super schön, Verlagsseiten im Portfolio zu haben, aber eine Gutscheinseite oder eine Seite, die, oder eine Dealseite, ne, die auf Verkauf ausgerichtet ist, wo es wirklich darum geht, Sales zu machen, Absatz zu generieren, nicht nur irgendwie, nicht Content zu erstellen, keine News zu erstellen, sondern wirklich über Produkte und Shops die Leute zu locken. Das war auf jeden Fall ein starker Move von uns. Und die Gutscheinseiten und die Dealseiten, die haben eine ganz eigene Herausforderung in der Branche mit den Brands und mit den Affiliate-Netzwerken, weil davon gibt es halt sehr viele von den Gutscheinseiten und die müssen auch immer wieder für ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Und wir haben dann gesagt, hey, musst du gar nicht, du arbeitest jetzt mit uns und wir kämpfen für deine Daseinsberechtigung. Also wir schauen, du hast jetzt mit dem Brand, da wurdest du ständig abgelehnt. Wir haben eine gute Connection zu denen, weil wir haben ja auch hochwertige Seiten im Portfolio, mit denen Brand XY schon arbeitet. Wir können mal ein gutes Wort für dich einlegen. Und da haben wir uns so positioniert, dass wir gesagt haben, we fight your battles, kein Problem. Und es hat sich dann auch gelohnt, weil wenn dann ein Brand gesagt hat, okay, ich vertraue euch, wenn ihr sagt, die Gutscheinseite ist, die bringt's und die ist koscher und mit der können wir, haben wir eine gute Partnerschaft, dann war das auch direkt, hat sich das auch natürlich direkt im Umsatz bemerkbar gemacht. Ne?
Also es war dann. Aber die Brand suchen dann tatsächlich einzeln aus, sozusagen, wer Publisher werden darf.
Also ja.
Es läuft wirklich, ja, okay. Aber das sind doch Tausende wahrscheinlich teilweise. Und die gucken jeden einzeln an.
Ja, manchmal halt nicht. Deswegen war das ist das Problem mit Affiliate. Meistens eben nicht. Meistens lehnen sie blind ab. Und wenn du dann nochmal ankommst und pitcht, dann hören sie sich das an. Wenn nicht, dann war es wohl anscheinend okay, dich abzulehnen. Dann hast du es nicht so doll gewollt, ne?
Okay, ja, krass. Wenn du mal so überlegst, was waren so die größten Investitionen in dein Unternehmen, in DigiDip? Also wo hast du am meisten investiert in der Zeit und was hat am meisten Return gebracht?
Coole Features zu bauen, glaube ich. Also Features auch zu bauen, die auf unsere Publisher auch zugeschnitten sind. Zum Beispiel den Gutscheinseiten einen automatisierten Gutscheinfeed anzubieten. Weil das ist auch echt krass viel Arbeit für die. Die müssen ja für jeden Shop wissen, welcher Gutschein ist gerade aktuell. Welcher Shop hat gerade welchen Gutschein? Gibt es überhaupt gerade einen Gutschein? Und das kann man eigentlich über eine API abrufen bei den Affiliate-Netzwerken, aber halt nicht immer bei jedem super smooth und zuverlässig. Und wir haben halt eben eine Schnittstelle gebaut für eben diese Gutscheinseiten, dass sie sich einfach nur bei uns andocken müssen, was sie ja eh schon sind, aber jetzt auch über die API und dann halt instant über alle Netzwerke hinweg, alle Brands hinweg, alle aktuellen Gutscheincodes haben mit genauer Beschreibung, wie lange ist der gültig, was ist Mindestbestellwert, für wen gilt der nicht und so weiter.
Was würdest du sagen, das wäre mal interessant zu wissen, so Brands, die mit Affiliates arbeiten, wie viel Umsatz kommt so bei Affiliates? Also ist das von wirklich 0 bis 100%, gibt es sowas? Oder kann man es pauschal sagen, dass so große Marken oder große Brands, wie viel generieren die über Affiliate-Marketing? Weil das ist ja in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Also ich glaube, das bekannteste ist Amazon FBA und bei YouTubern oder also so Content-Creatern, dass die halt dann in Links stehen haben, dass es Affiliate-Links sind, aber so richtig public ist das ja nicht, dass es sowas gibt. Also so der Otto Normalbürger wird das gar nicht wissen, dass wenn er wahrscheinlich auf den Link klickt, da irgendwie eine Provision im Hintergrund läuft.
Wie viel Prozent teilweise Brands abgeben, meinst du?
Nee, wie viel Umsatz du über Affiliates kommt bei Brands? Was würdest du da so schätzen? Weil die ja auch eigene Kanäle haben, eigene Werbung etc. pp. Ist ja nicht, ist ja nur ein Vertriebsweg am Ende des Tages.
Also, ja.
Kannst du da so eine Einschätzung machen, wie viel so große Marken, ich hätte ja gesehen, ihr habt da auch sowas wie Nike drauf gehabt, Samsung, keine Ahnung. Also Samsung glaube ich sogar fast mehr als Nike, weil natürlich da so E-Geräte wahrscheinlich, da gibt es ja wahrscheinlich Artikelteste und so weiter, auch so Seiten. Aber kannst du das so sagen, wie viel Umsätze überhaupt für so Brands kommen über Affiliates?
Ist sehr unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel bei Samsung generell werden auch die Warenkörbe höher, weil Elektronik ist immer ein bisschen lukrativer, Finance ist auch super lukrativ, da sind die Provisionen relativ gut. Aber ich kann es so gar nicht sagen, es kommt wirklich auf das Vertical drauf an, mit welchen Affiliates sie arbeiten. Es gibt auch Brands, die arbeiten zum Beispiel gar nicht mit Gutscheinseiten oder wollen gar nicht mit Dealseiten arbeiten. Kann ich mir ganz genau, kann ich nur erahnen, wie viel Umsatz die machen. Aber es ist super schwierig zu sagen. Das ist auch wirklich saisonabhängig, ne? Also, I don't know. Hat uns bis jetzt auch Nike nicht gesagt, wie viel Umsatz sie mit Affiliates machen, leider.
Und die Customer Acquisition Costs, sind die denn günstiger bei Affiliates? Oder wird das auch teilweise gemacht, nur um neue Kunden zu generieren für Up- und Pre-Sell und sowas?
Ja, ich glaube, da kommt es auch drauf an, wie schlau man targetet. Also, das kann ich auch gar nicht sagen. Ne, keine Ahnung. Also, kommt auch drauf an, was für ein Publisher man ist, ne? Ob man jetzt ein Content Creator ist, ob man ein YouTuber ist, ob man. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber kann man bestimmt alles googeln, aber hat mich bis jetzt auch noch nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, war nicht relevant. Was für Marketing-Tools habt ihr so genutzt, und wo könntet ihr die größten Erfolge daraus generieren? Also neben den Messen und den Geschichten, die du jetzt gesagt hast, also so dieses wirklich die Leute persönlich treffen?
Wir haben wirklich keine AdWords oder sowas gemacht. Wir haben keine Werbung geschalten. Wir haben alles über Ärmel hochkrempeln, direkt Vertrieb, Leute anschreiben, Leute treffen. Weil, warum haben wir das nicht gemacht? Das hört sich jetzt auch crazy an, aber wir waren ja wirklich ein geschlossenes Netzwerk, also Invite-Only heißt das. Wir haben nicht alle Teilnehmer reingelassen, die rein wollten. Also es war schon gab es starke Auswahlkriterien. Und idealerweise kamen natürlich große Publisher zu uns von alleine oder über Word of Mouth, weil sie es irgendwie von anderen Kollegen in der Branche gehört haben, dass es gut mit uns funktioniert. Das ist auch passiert tatsächlich. Aber was Publisher-Akquirieren angeht, da haben wir uns immer auf unsere Reputation verlassen und unser Sales-Team, unser Vertriebsteam. Und die Brands haben wir bekommen über die Affiliate-Netzwerke, einfach bewerben.
Und wonach ging die Auswahl? Also warum habt ihr abgelehnt? Zu klein, zu unbedeutend oder was war so Hauptmerkmal?
Also wenn sich jemand anmeldet und zum Beispiel gar keine Webseite vorweisen kann oder einen Kanal, einen Social-Media-Channel oder es so ein bisschen dodgy aussieht, dann wurde derjenige leider abgelehnt. Es musste schon eine Seite sein oder ein Publisher, der schon Traffic hat, aber Traffic haben heißt noch gar nichts. Also du kannst ja Traffic auch kaufen. Dann wurde geguckt, wer steckt dahinter, was für eine Reputation haben die schon im Markt, sind sie schon auf irgendeiner Blacklist, weil manche Affiliate-Netzwerke haben auch Blacklists von Publishern, die halt aktiv Fraud betreiben. Da haben wir halt geguckt und und dass es halt auch Themen sind, mit denen wir was anfangen können. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Seite war, wo es um Gambling geht, da können wir auch gar nicht helfen, weil wir keine Gambling-Affiliates haben, also keine Gambling-Brands.
Okay. Ich würde gerne nochmal so zum Schluss ein, zwei Fragen stellen. Mich würde nochmal interessieren bei dir, nach den ganzen Jahren, was würdest du sagen, was hat so zu kurzfristigen, schnellen Erfolgen groß beigetragen und was eher so zu diesen langfristigen, kontinuierlichen? Was war für beide Sachen so entscheidend?
Also zu kurzfristigen, schnellen Erfolgen hat auf jeden Fall der Shift, der Fokus, wenn man den Fokus geschiftet hat. Also ich war zum Beispiel am Anfang sehr, sehr streng, was das Publisher-Portfolio anging. Also mir war es wichtig, dass es nur Content-Seiten sind oder Influencer oder also ich wollte keine Gutscheinseiten drin haben, weil Gutscheinseiten hieß immer, das hat immer Ärger gebracht, ne? Und in der Branche schon vorher, und das wusste ich auch schon damals von meinem anderen Job. Aber da das Mindset zu ändern, und weil wir auch immer wieder von Gutscheinseiten angesprochen wurden die mit DigiDip arbeiten wollten, und die haben gesagt, hey, wir können miteinander wachsen, und ich habe das halt immer abgelehnt, aber Mitarbeiter, also im Sales-Team hieß es dann, hey, wir können ja mal einen Test starten. Und dann haben wir halt diesen Test gestartet, und das ging natürlich durch die Decke, also gefühlt, wo wir vorher einfach mit den Umsätzen so ein bisschen rumgedümpelt sind im Content-Bereich, ist halt leider einfach so, ne? Also Content ist wirklich schön, Magazine und so weiter und Blogs, aber da ist halt kein Volume dahinter, nicht immer wirklich. Mhm. Und bei Gutscheinseiten halt eben schon, und da einfach, das hat so einen, der Switch hat auf jeden Fall einen kurzfristigen Erfolg gebracht. Und langfristigen Erfolg war wirklich die Qualität der Plattform aufzubauen. Also, weil was wir sehr oft gehört haben, ist, dass unsere Kunden, die unsere Plattform benutzen, haben immer gesagt, wow, ihr seid wirklich so, also vom UX, UI super angenehm, ihr seid super userfreundlich, das sowieso, die Statistiken, die Reportings laden sich schnell, ich kriege die Reportings, die ich brauche, und es haben halt viele Affiliate-Netzwerke einfach nicht, und es ist auch super nervig als Publisher, sich bei zig Affiliate-Netzwerken einzuloggen, um irgendwie, keine Ahnung, um deine Gutschriften runterzuladen für die Steuer am Ende des Monats zum Beispiel, ja, das hast du halt alles gar nicht, den ganzen Pain, wenn du bei DigiDip Publisher bist, dann kriegst du halt einmal im Monat eine Auszahlung und damit dann auch deine Gutschrift zum Beispiel. Die einfach die da darauf zu achten, dass der Standard, dass wir einen qualitativ hochwertigen Standard auf der Plattform auch die ganze Zeit haben, den es so in der Branche wirklich selten gibt.
Okay. Mega. Also ich glaube, Sabrina, wir haben heute auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen, auch in die Affiliate-Welt. Das ist mega spannend gewesen, mal zu hören, was so dahinter steckt, weil da wird viel drüber gesprochen, aber so richtig Einblick hat man, glaube ich, nur, wenn man jemanden wie dich mal interviewt, der auch da drin steckt in dieser Welt. Ja. Ich würde gerne noch zum Schluss als letzte Frage von dir wissen, so generell zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen möchten?
Ja, das ist es, weil ich bin ja gerade auch selbst in der Situation, ich überlege, ob ich wieder gründe oder nicht. Ich glaube wirklich, ein Thema zu finden, was einen treibt, ja, und auch davon überzeugt zu sein, dass man es besser macht, als was schon da ist, und wie man es besser macht, vor allem wirklich einen Plan zu haben, da auch tiefer reinzugehen, sich die Konkurrenz genauer anzuschauen und sowas. So wirklich, ich glaube, USPs zu haben, das ist das, was auch uns zum Erfolg geführt hat, wirklich überzeugende USPs zu haben.
Ja. Okay, cool. Mega, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin echt super gespannt, was so das nächste Ding von dir wird. Wir werden das auf jeden Fall mal im Auge behalten und dann vielleicht ja bei der nächsten Firma, wenn es dann eine wird, mal ein zweites Interview führen. Danke für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Sehr gerne. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ciao.
Das war Teil Nummer 3 mit Sabrina. Ja, Podcast ist zu Ende. Ab nächster Woche wird es eine Änderung im So Denken Gewinner Podcast geben. Und zwar werden wir die nächsten Interviews immer im Ganzen veröffentlichen. Das war so ein bisschen Feedback aus der Community und ich bin mal gespannt, wie ihr es findet. Der Unterschied zu bisher ist natürlich, dass wir dann wahrscheinlich nicht mehr jede Woche was veröffentlichen, denn so viele Interviews führe ich nicht. Der Podcast wird ja nur nebenbei von mir zum Spaß betrieben. Es kann also sein, dass dann öfter mal Lücken oder Pausen sind, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst und ich freue mich dann mal auf euer Feedback zum neuen Format. Ciao, ciao.